Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, er hat dir viel Gutes getan. Ein guter Einstiegsgedanke zu unserem Thema heute. Bevor ich es verrate, den Text lese, eine kurze Anekdote, die mir jetzt spontan noch einfiel. Wir haben vor einer Woche den 40. Geburtstag unserer ältesten Tochter gefeiert. Daran könnt ihr ausrechnen, dass ich auch nicht mehr der Jüngste bin. Und ich erinnere mich daran, als sie etwa 2,5 Jahre alt war und ja schon ganz ordentlich zu reden gelernt hatte, saßen sie und ihre jüngere Schwester einmal hinten bei mir im Auto und wir fuhren an einer Tankstelle vorbei. Und sie sagte so, oh Papa, hast du heute schon gedankt? Ich wusste natürlich, was sie sagen wollte. Hast du heute schon getankt? Aber weil sie noch nicht richtig sprechen konnte, sagte sie, hast du heute schon gedankt? Und es war ein Tag, wo ich nicht so dankbar unterwegs war, wie es schon mal so Tage gibt. Da denkt man eher an alles, was besser sein könnte und kommt vielleicht sogar ein bisschen ins Hadern innerlich. Und so hat Kindermund Weisheit kundgetan. Hast du heute schon gedankt? Gläubige, denen das auch in Erinnerung gerufen werden musste, das und noch viel mehr, waren die Empfänger des Jakobusbriefes. Und ich möchte unter dem Titel Wachstum durch Gegenwind die ersten 4 Verse im Jakobusbrief mit euch heute Morgen anschauen. Wachstum durch Gegenwind. Wir lesen Jakobus 1, die Verse 1 bis 4. Jakobus 1, Vers 1. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. An die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Jakobus war, da sind sich die seriösen Ausleger einig, der leibliche Halbbruder des Herrn Jesus. Einer von den Kindern, die Maria nach der Geburt Jesu noch zur Welt gebracht hatte. Und er, wie seine Geschwister auch, glaubten am Anfang nicht, dass ihr Bruder der Messias sei. Aber nach seiner Auferstehung sind sie zum Glauben gekommen und Jakobus wurde eine Säule der Gemeinde in Jerusalem. Er nennt sich selber allerdings nicht Apostel, sondern einfach nur Knecht. Im Gegensatz zu Petrus und Paulus, die das betonen, dass sie als Apostel eingesetzt sind und sich auch so vorstellen in ihren Briefen. Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Und dieser Jakobus war bekannt als einer, der die praktische, die gelebte Gerechtigkeit sehr, sehr hoch hielt und seine Geschwister dazu ermahnte und ermutigte. Sicher auch im direkten Andenken und Erinnerung an seinen Halbbruder Jesus, wie er ja über 30 Jahre, wir wissen nicht genau, wie viele Jahre Jakobus jünger war als Jesus, aber er hatte ihn in seiner Kindheit, in seiner Teenagerzeit, in seiner jungen Erwachsenenzeit und bis er 30 Jahre alt war, hatte er Jesus, den Sohn Gottes, erlebt im Alltag. Und so war praktische, gelebte Gerechtigkeit ein Thema, das ihm ganz groß auf dem Herzen lag. Nun, er schreibt hier an die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Und das waren offensichtlich Juden, die in der sogenannten Diaspora lebten, also nicht in Jerusalem und in Judäa, auch nicht in Galiläa. Und wir wissen nicht genau, lebten die schon seit längerem in der Diaspora, hatten das Evangelium in Jerusalem an Pfingsten angenommen und es dann in ihre Gegenden gebracht? Oder waren es vielleicht Juden, die vorher tatsächlich im Stammesgebiet Israel gelebt hatten, aber durch die Verfolgung, die durch Stephanus geschah, so heißt es in Apostelgeschichte 11, Vers 19, dann geflohen sind in die nördlichen Gebiete, um Antiochien, Syrien und so weiter. Ich lese aus Apostelgeschichte 11, Vers 19 nur diesen einen Vers. die nun zerstreut waren durch die Drangsal, die wegen Stephanus entstanden war. Stephanus ist ja gesteinigt worden in Kapitel 7. Die nun zerstreut waren durch die Drangsal, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochien und haben sich dort niedergelassen. Dann waren es Juden, die zum Glauben gekommen waren, die Jesus als Messias angenommen hatten und die dann fliehen mussten, durch Verfolgung vertrieben worden sind. Und wenn du jetzt den Jakobusbrief liest, dann erschrickst du zutiefst. Weil wenn du dir einen Eindruck machst von dem Gesamtbild dieser Briefempfänger, dann fragst du dich an vielen Stellen, waren die wirklich gläubig? Ich will euch ein paar Kostproben geben, bevor wir auf unsere Verse zurückkommen. Jakobus ermahnt sie zum Beispiel in Bezug auf Zorn, Kapitel 1, Vers 19. Meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Wir denken an die Bergpredigt. Wer seinen Bruder ohne Grund zürnt, hat die Hölle verdient. Oder in Kapitel 2, da redet er von der Situation, dass jemand in die Synagoge kommt, wo sich die Juden versammelten. Der eine ist reich, der andere ist arm. Und sie machen einen Unterschied zwischen dem Armen und dem Reichen. Der Reiche, der darf sich auf einen Ehrenplatz setzen und der Arme, der muss ganz hinten sich halb verbergen. Und Jakobus sagt zu ihnen in Kapitel 2, Vers 4, habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Richter mit bösen Gedanken. Kapitel 3, Vers 15. Dies ist nicht die Weisheit von oben, sondern wenn ihr bitteren Neid und Streitsucht in euren Herzen habt, ist das eine irdische, sinnliche, teuflische Gesinnung. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Und da geht es noch weiter. Kapitel 4. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Begierden, die in euren Gliedern streiten? Ihr begehrt und habt nichts. Ihr mordet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Wie bitte? Ihr mordet? Haben die sich gegenseitig umgebracht? Oder ist vielleicht in Kapitel 5 die Antwort auf diese Frage? Kapitel 5, Vers 4, siehe, der Lohn der Arbeiter, die eure Felder abgemäht haben, der von euch vorenthalten worden ist, also der Lohn wurde den Arbeitern nicht bezahlt, dieser Lohn schreit. Und das Geschrei der Schnitter ist zu den Ohren des Herrn Zebaoth gekommen. Ihr habt in Üppigkeit gelebt auf der Erde und geschwelgt. Ihr habt eure Herzen gepflegt wie an einem Schlachttag. Ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten. Er widersteht euch nicht. Sind vielleicht die Arbeiter verhungert, weil sie ihren Lohn nicht bekommen haben? Ich habe da keine letztendliche Antwort auf diese Frage, ob die wirklich zu Mördern geworden sind oder ob das nur im übertragenen Sinne zu verstehen ist, wie eben in der Bergpredigt, wenn diese Gedanken an Missgunst und Geiz und Zorn aufkommen, dass das in Gottes Augen wie Mord ist. Und dann sagt er ihnen auch weiter in Kapitel 5, Vers 8 noch, seufzt nicht, nein, Vers 9, seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und noch einmal zurück zu Kapitel 4, Vers 3. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, damit ihr es in euren Begierden vergeudet. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wenn nun irgendein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Ehebrecherinnen, hier im übertragenen Sinn gemeint, Freundschaft mit der Welt. Ihr ganzes Verhalten und Denken war ganz weit weg von dem, was man im Neuen Testament über einen wiedergeborenen Christen liest, wie er sein sollte. Und doch waren sie frisch bekehrt. Man vermutet, dass der Jakobusbrief der älteste Brief im Neuen Testament ist und der schon so in der Mitte des ersten Jahrhunderts geschrieben worden ist. Was war schiefgelaufen? Waren die vielleicht nicht wirklich gläubig? Hatten sie nur Jesus oberflächlich als Messias angenommen und gedacht, naja, wenn er der Messias ist, dann glauben wir jetzt erstmal an ihn. Und wenn er wirklich der Messias ist, dann werden ja alle Segnungen, die im Alten Testament so angekündigt sind, über uns kommen. Abraham war reich, Salomo war noch viel reicher. Und Mose hat ja in 5. Mose 28 gesagt, dass, ich lese vor, die Verheißungen auf ein gehorsames Volk, 5. Mose 28, Vers 3, gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Feld, gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Landes und die Frucht deines Viehs, das Geworfene deiner Rinder und die Zucht deines Kleinviehs, gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog, gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. Und sie haben wahrscheinlich gedacht, ja, mit dem Messias kommen jetzt all diese Segnungen, dann soll er jetzt mal segnen lassen. Naja, sie mussten fliehen, weil die, die eben Jesus nicht angenommen haben, sie verfolgt haben, das haben sie irgendwie hingenommen, oder? Konnten nicht anders, mussten fliehen, um ihres Lebens willen. Und dann ließen sie sich nieder in der Zerstreuung und haben eine ganz weltliche Gesinnung angenommen. Sie haben Ackerbau betrieben, haben Schnitter gehabt, die für sie gearbeitet haben. Sie haben auch Handel getrieben, da weist Jakobus auch darauf hin. Und sie taten das in einer Erwartungshaltung an finanziellen und materiellen Reichtum. Interessanterweise liest man nichts von den Sünden, die wir bei Heidenchristen lesen. Im Korintherbrief zum Beispiel, da liest man von Hurerei und Götzendienst. Und auch in anderen Gemeinden war das Thema Sendschreiben, Thyatira, Pergamus, in den griechischen Gemeinden. Götzendienst und Hurerei gab es nicht bei den Juden in der Zerstreuung. Die Einehe war akzeptiert bei ihnen. Und Götzendienst, das praktizierte man sowieso nicht. Aber wir haben gelesen, da waren ganz andere Sünden. Neid, Missgunst, Streit, Habsucht, Trachten nach Wohlstand, ganz unabhängig von Gott. Sie sagten sich, wir werden in diese und jene Stadt reisen und dort Geschäfte machen und so weiter. Ich glaube, dass sie wirklich Gläubige waren. Denn als solche spricht Jakobus sie immer und immer wieder an. Ich habe das gezählt. 4-mal spricht er sie mit Brüder an. 8-mal mit meine Brüder. Und 3-mal sogar geliebte Brüder. Das war nicht nur eine kulturelle Floskel, die er benutzte als Jude. Nein, er sagt ihnen auch in Kapitel 1, Vers 18, nach seinem eigenen Willen hat Gott uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, wiedergeboren. Er glaubte daran, dass sie neues Leben hatten aus Gott durch den Glauben an Jesus Christus. Aber er sagte ihnen, ihr habt überhaupt noch nichts verstanden. Wie ihr lebt, das ist total neben der Kappe. Und dann provoziert er sie. Jetzt kommen wir zu unseren ersten Versen. Er fällt gleich mit der Tür ins Haus und sagt, anstatt dass ihr euch so verhaltet, wie ich es euch gleich beschreiben werde, solltet ihr es für lauter Freude halten, meine liebe Brüder, wenn ihr in lauter Prüfungen fallt. Nicht hadern, nicht mürrisch werden, nicht gleich aufbrausen, nicht gleich unzufrieden sein. Nein, Freude ist angesagt. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt. Da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Ich glaube nicht, dass Jakobus hier Dinge anspricht, die als wirkliche Katastrophe über jemanden hereinbrechen. Wenn er sagt, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt, dann meint er hier die ständigen Prüfungen des Alltags. Wahrscheinlich nicht die Situation, dass einer hört, dass gerade sein Kind von einem Auto überfahren worden ist. Das ist ja keine alltägliche Prüfung, sondern das sind einmalige, schwere Schicksalsschläge. Oder du bist im Urlaub und kriegst einen Anruf von deinem Nachbarn und hörst, dass dein Haus in Flammen steht. Das sind schwere Schicksalsschläge. Ich glaube, dass im Zusammenhang mit all dem, wie Jakobus dann weiterschreibt, er hier eben so ganz alltägliche, ständige, kleine Nadelstiche des Lebens in einer sündigen Umwelt meint. Und dass wir damit lernen sollen, umzugehen auf eine Art und Weise, wie wir Gott verherrlichen, aber wie wir auch wachsen im Glauben. Wachstum durch Gegenwind. Und damit es jetzt nicht allzu theoretisch wird, habe ich mir eine Geschichte ausgedacht von einem ganz normalen Christen, der verheiratet ist, drei kleine Kinder hat, der Älteste ist schon 12 Jahre alt, die zwei jüngeren Töchter etwas jünger, und er ist Sachbearbeiter in einem mittelständischen Betrieb, und er macht das, was Tausende von anderen Christen auch jeden Tag tun, er fährt zur Arbeit, fährt am Abend wieder nach Hause, hat seine Familie, hat seine Frau, hat seinen Glauben. Nennen wir ihn Fritz Müller, um ihm einen Namen zu geben. Falls jemand von euch Fritz Müller heißt, ist es wirklich ein völlig unbedeutender Zufall und hat für dich, Fritz Müller, auch nicht mehr zu bedeuten als für den, der nicht so heißt. Fritz Müller wacht an einem Novembermorgen auf, nachdem es die ganze Nacht gestürmt hat und er schlecht geschlafen hat. Er fragt sich, ob er sich nicht doch besser krank schreiben lassen sollte. Aber dann, weil er ein Christ ist, fällt ihm der erste und der zweite Thessalonicherbrief ein. Und er denkt daran, wie Paulus die Thessalonicher ermahnt hat, dass sie arbeiten sollen. Und dass wer nicht arbeitet, auch kein Recht hat zu essen. Und so rafft er sich auf. Und ein anderer Vers kommt ihm noch in den Sinn, 1. Korinther 9, Vers 27, wo Paulus sagt, ich zerschlage meinen Leib und führe ihn in Knechtschaft. Und er möchte gehorsam sein, er rafft sich auf, steht auf, hat sogar eine Viertelstunde Zeit für stille Zeit und er liest tatsächlich Jakobus 1, unsere Verse. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt. Und er sagt, ich will diese Herausforderung annehmen. Ich will, auch wenn der Tag schwer wird, es als Prüfungen von Gott zu meinem Wachstum annehmen. Er steigt ins Auto, er fährt früh zur Arbeit, die Familie schläft noch. Und der Sturm hat auf dem kürzesten Weg zu seiner Arbeit in der Nacht eine dicke Eiche auf die Straße geworfen. Er schafft es gerade noch rechtzeitig zu bremsen, muss aber jetzt einen Umweg fahren und kommt 10 Minuten zu spät zur Arbeit. Auf dem Weg zur Arbeit denkt er, wie soll ich das verstehen? Mein Chef legt so viel Wert auf Pünktlichkeit und Gott verhindert es durch diesen Baum, dass ich zu spät zur Arbeit komme. Plötzlich fällt ihm Psalm 29, Vers 5 ein. Wer weiß, was da steht? Psalm 29, Vers 5. Die Stimme des Herrn zerbricht Zedern und auch Eichen. Die Stimme des Herrn zerbricht Zedern, ja, der Herr zerbricht die Zedern des Libanon. Und ihm wird plötzlich bewusst, auch dass dieser Baum gefallen ist, lag in Gottes Macht. Er hat es zugelassen. Ja, er ist sogar der Herr über Wind und Wetter und er hat diesen Sturm kommen lassen. Und er preist seinen mächtigen Gott, dass er nicht willenlos und machtlos einem Sturm ausgeliefert ist und seinen Launen, sondern dass auch dieser Baum unter Gottes Kontrolle auf die Straße gefallen ist. Und er preist Gott dafür, dass er diesen mächtigen Gott zum Vater haben darf. Nichtsdestotrotz kommt er zu spät auf der Arbeit an und der Chef begrüßt ihn tatsächlich mit mürrischen Bemerkungen. Und er möchte schon ausholen, um des Langen und Breiten zu erklären, warum eben der Baum auf der Straße lag und er deshalb einen Umweg fahren musste. Aber da fällt ihm plötzlich 1. Petrus 2, Vers 18 ein. Ihr seht, Fritz Müller kennt die Bibel und das hilft beim Leben. Und wenn man durch Prüfungen wachsen soll. 1. Petrus 2, Vers 18. Ihr Hausknechte, ordnet euch den Herren in aller Furcht unter. Nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Er akzeptiert, dass er einen verkehrten Chef hat, der keine Entschuldigungen, seien sie auch noch so gut, duldet. Und er hält den Mund. Er will dem Chef Oder er erklärt dem Chef ganz demütig, dass er sich bemühen wird, dass das nicht mehr vorkommt und nächstens, wenn wieder Stürme toben, er sich früher auf den Weg machen wird. Er kommt in sein Büro, das er mit einem anderen Sachbearbeiter teilt. Dieser andere Sachbearbeiter ist allerdings ein IT-Spezialist, auf den das Unternehmen auf gar keinen Fall verzichten kann. Und weil dieser andere Angestellte sich dessen sehr bewusst ist, nutzt er diese privilegierte Stellung, um seinem Laster, nämlich dem Rauchen, auch im Büro zu frönen. Und als Fritz Müller in sein Büro kommt, da ist das schon mit dichten Rauchschwaden gefüllt und er möchte schon aus der Haut fahren und seinen Kollegen die Hausordnung der Firma vorlesen. Da fällt ihm plötzlich ein, was in Sprüche 25, Vers 15 steht. Sprüche 25, Vers 15. Eine milde Zunge zerbricht Knochen. Eine milde Zunge zerbricht Knochen. Natürlich will er die Knochen der Nikotinsucht und des Eigenwillens seines Kollegen brechen, aber er versteht sofort, ich muss sanftmütig sein. Ich muss freundlich sein. Mit einer milden Zunge werde ich seine Knochen brechen. Und er zieht eine Tüte mit Ricola-Hustenbonbons aus seiner Aktentasche und geht zu seinem Kollegen und sagt ihm, mein lieber Freund, ich mache mir echt Sorgen um deine Gesundheit. Probier es doch mal mit einem Hustenbonbon. Es wird deiner Lunge und deinem Rachen besser tun als eine Zigarette nach der anderen. Der Kollege ist total verdutzt, dass Fritz ihm so freundlich begegnet. Denn er weiß sehr wohl, dass das, was er tut, weder für die anderen Passivraucher und auch für die Hausordnung dieser Firma überhaupt nicht passt. Und so lässt er sich durch diese milde Zunge und die milde Geste seines Kollegen bewegen, den ganzen Vormittag lang nicht mehr zu rauchen. Fritz merkt, dass die Einschläge schon sehr nahe gekommen sind und er muss sich auf die Verse des Jakobus besinnen, die er am Morgen in der stillen Zeit gelesen hat, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt. Nach einer Weile wird er in das Büro des Chefs zitiert und der Chef verkündigt ihm, dass die Beförderung, die er ihm in Aussicht gestellt hatte, nun doch nicht stattfinden wird, weil ein anderer Kollege, der wesentlich später erst in die Firma eingestiegen ist, nun diese Beförderung bekommen wird. Fritz schluckt auch diese Demütigung wortlos hinunter und erinnert sich an 2. Chroniker 25, Vers 9. Er hätte allerdings auf eine Gehaltserhöhung gehofft, denn die heranwachsende Familie kostet mehr, als er es sich ausgerechnet hatte. Aber er denkt an das, was der Mann Gottes zu dem König Amasia sagte, als dieser 100.000 Silbertalente für eine Söldnertruppe aus Israel ausgegeben hatte, aber die letzten Endes nicht mit ihm kämpfen sollte, weil sie unter einem gottlosen König standen, dem König des Nordreichs. Und Amasia wurde vom Mann Gottes gerügt. Und der sagt ihm in 2. Chroniker 25, Vers 9, nachdem Amasia gesagt hat, was soll ich jetzt bezüglich der 100 Talente tun, die ich der Schar von Israel gegeben habe? Ich habe das Geld ausgegeben und jetzt kämpfen sie nicht für mich. Der Mann Gottes sprach, der Herr hat, um dir mehr zu geben als dieses. Der Herr hat, um dir mehr zu geben. Nicht dein Chef. Nicht der gottlose König Israels. Der Herr ist dein Versorger. Der Herr ist dein Hirte. Der Herr hat, um dir mehr zu geben als dieses. Und so dankt er Gott, dass er diese Beförderung nicht bekommt. Denn er weiß auch, dass die Beförderung bedeutet hätte, dass er sehr viel hätte reisen müssen und seine Familie sehr viel hätte alleine lassen müssen. In der Mittagspause versteht er, was dieses viele Reisen bedeutet hätte und warum es gut ist, dass er auch in Zukunft jeden Abend nach Hause fahren wird. In der Mittagspause setzt sich nämlich seine Kollegin neben ihn, eine junge Sekretärin, die immer riecht wie die Sulamit. und geschminkt und parfümiert ist, mit dem Narbenbündel um ihren Hals. Und sie setzt sich neben ihm beim Mittagessen und sie verkündigt ihm, dass sie eine Reise für zwei Personen nach London gewonnen hat, ein Wochenende, dass sie aber noch einen Begleiter sucht und ob er sie nicht am kommenden Wochenende begleiten möchte. Fritz denkt daran, dass er seiner Frau versprochen hat, am Samstag das Kinderzimmer zu tapezieren, aber dass ihm gleichzeitig davor graut, denn Tapezieren ist nicht sein Ding. Und er weiß, dass seine Frau anspruchsvoll ist in Bezug auf solche Arbeiten. Und er hört schon ihre Rüge nach getaner Arbeit und weiß, dass das ein schwieriger Tag werden wird. Wie viel schöner wäre doch ein Tag mit seiner Freundin, Verzeihung, mit seiner Kollegin in London. Aber plötzlich erschrickt er, dass er überhaupt so denkt. Denn er erinnert sich an Hebräer 13, Vers 3 bis 4. Hurer und Ehebrecher wird Gott richten. Die Ehe sei geehrt von allen. Was seine Kollegin natürlich nicht tut, indem sie ihn einlädt, mit ihm auf einen solchen ehebrecherischen Trip zu gehen. Aber plötzlich fasst er sich ein Herz und er sagt ihr, dass er so etwas auf gar keinen Fall tun würde, denn er sei verheiratet. Er zeigt ihr beiläufig seinen Ehering an seinen Finger und dann sagt er, ich kenne eine sehr, sehr schöne Szene in der Bibel, wo Jesus einer Frau etwas sehr Schönes sagt. Er trifft sie an einem Wasserbrunnen und die Frau will von dem Wasser schöpfen im Nahen Orient, wo die Tage heiß sind und wo die Gegend trocken ist. Da ist Wasser ein kostbares Gut. Und zu dieser Frau sagt Jesus, du hast 5 Männer gehabt und der, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Seine Kollegin erschrickt ein bisschen. Was will er mir sagen? Und dann erzählt er die Geschichte von der Frau am Brunnen in Johannes 4 und sagt, dass am Ende Jesus zu dieser Frau sagt, wer von diesem Wasser trinkt, das du hier schöpfen willst, der wird immer wieder Durst haben. Aber das Wasser, was ich ihm gebe, ist ein Wasser, das den Durst stillt, dass du in Ewigkeit nicht mehr dürsten wirst. Johannes 4, Verse 13 bis 14. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer irgend aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Er zitiert ihr den Vers nicht wortwörtlich, aber er erzählt die Geschichte und sagt, schau mal, es würde mich nicht glücklich machen, wenn ich eine Frau nach der anderen bekommen würde und noch so schöne Erlebnisse mit ihr haben würde, ich würde immer durstig bleiben. Ich würde nie zufrieden sein in meinem Herzen. Und so habe ich in Jesus Christus eine Quelle gefunden, die mich zutiefst glücklich gemacht hat und die mich auch in meiner Ehe glücklich macht, auch wenn Treue oft bedeutet, nicht jedes Wochenende in einer schönen Reise in London oder Paris zu verbringen. Die Kollegin ist zutiefst beschämt und sie schämt sich darüber, ihrem Kollegen dieses Angebot gemacht zu haben. Er bringt den Tag durch bis zum Feierabend, setzt sich in sein Auto und dankt dem Herrn, dass der Herr ihm geholfen hat, in den bisherigen Versuchungen standhaft zu bleiben. Ja, und er merkt, wie dieses standhaft bleiben und sich festhalten am Wort, dass ihm das innerlich eine Freude gibt. Und auch, dass er seiner Kollegin Zeugnis geben durfte, anstatt ihren Verführungen anheimzufallen, das erfüllt ihn mit einer tiefen Freude. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk. Was meint Jakobus mit diesem vollkommenen Werk? Fritz fährt nach Hause und plötzlich geht in seinem Auto die Warnleuchte an. Kein Kühlerwasser mehr. Der Motor dampft bereits. Er hält an, öffnet die Motorhaube und er sieht, ein Kühlerwasser-führender Schlauch ist geplatzt. Gott sei Dank hat er Panzertape dabei, repariert das Leck notgedrungen und notdürftig und kommt gerade noch nach Hause mit schwarzen Händen. Und er weiß, am nächsten Morgen geht's in die Werkstatt. Erst am nächsten Morgen wird er erfahren, dass genau zu dem Zeitpunkt, nämlich am anderen Morgen, ein Kunde seiner Werkstatt, wo er normalerweise hingeht, einen VW Touran, einen gebrauchten, aber noch in sehr gutem Zustand erhaltenen VW Touran abgegeben hat und ihn für die Hälfte des Preises, mit dem er sonst bewertet werden würde im Internet, abgeben möchte. Und dass das genau das Auto ist, für das Fritz bereits gespart hatte und das er in dem Moment brauchte. Wäre der Kühlerschlauch nicht geplatzt, wäre er nicht zu seinem Werkstattbesitzer gefahren, hätte von diesem Angebot nichts erfahren. Aber wie gesagt, das erfährt er erst am anderen Morgen und so schluckt er auch diese erneute Prüfung runter und denkt, ja, tatsächlich, was ich heute Morgen gelesen habe, kommt Schlag auf Schlag über den ganzen Tag verteilt. Der Tag ist noch nicht zu Ende, er kommt nach Hause und er freut sich schon, dass er sich aufs Sofa legen darf, die Beine etwas hochlagern und dann von einer lieben Frau bekocht und umsorgt zu werden und von fröhlichen Kindern umarmt zu werden. Nichts dergleichen geschieht. Die Frau kränkelt, es ist November, die Grippewelle hat zugeschlagen. Auch die zwei kleinen Mädchen sniefen schon und sie sind angeschlagen, müde, abgeschlagen. Und sofort versteht er, was die Stunde geschlagen hat. Woran denkt er? Er denkt natürlich an Markus 10, Vers 45. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und so versteht er, dass er dran ist, mit Abendessen zu bereiten. Er denkt nicht nur an Markus 10, 45, sondern auch an Lukas 17. Dort haben wir, ja, die Apostel, die sagen, Herr, mehre uns den Glauben. Und dann erklärt der Herr Jesus ihnen, was es heißt, großen Glauben zu haben. Nicht Wunder zu tun und Bäume ins Meer zu werfen, sondern er erzählt ihnen Folgendes. Wer aber von euch, Lukas 17, Vers 7, der einen Knecht hat, der pflügt oder weidet, und wenn er vom Feld kommt, hereinkommt, wer wird zu ihm sagen, komm, mein Knecht, und lege dich sogleich zu Tisch? Nein, nein, wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite zu, was ich zu Abend essen soll, gürte dich und bediene mich, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken. Dankt er etwa dem Knecht, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. So auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Fritz Müller fällt diese Stelle ein und er sagt sich, genau mein Fall. Ich komme nach Hause und anstatt, dass ich mich zum Essen setzen darf, bin ich jetzt dran mit Essen machen. Und er versteht, das ist großer Glaube. Auch in Anfechtung. Daran festzuhalten, dass Gott die Kraft gibt, in diesen Anfechtungen standzuhalten, auszuharren. Und als das Abendessen abgeräumt ist und seine Frau sich dankbar ins Bett legt und auch die Mädchen schlafen gehen, da kommt sein Sohn zu ihm und guckt beschämt auf den Boden und sagt, Papa, ich habe morgen eine Matheprüfung und ich habe nicht ausreichend gelernt und es gibt da mehrere Probleme, die ich nicht verstehe. Kannst du mir nicht noch ein bisschen helfen, mich vorzubereiten? Jetzt ist eigentlich der Moment da, wo Fritz Müller aus der Haut fahren könnte und seinen Sohn so richtig zusammenstauchen könnte. Aber er rafft sich ein letztes Mal auf, reißt sich zusammen und denkt an die Worte des Herrn Jesus aus Matthäus 11, Vers 29. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, lernt von mir. Sanftmut und Demut, das ist etwas, was wir von Jesus lernen müssen, nicht wahr? Sanftmütig und demütig bedeutet, Dinge, auf die wir eigentlich ein Anrecht hätten, nicht einzufordern. Und Menschen, die uns eigentlich dienen müssten, zu dienen. Sich selber klein zu machen, um den anderen groß zu machen. Das ist Demut. Und so bleibt er sanftmütig, fährt nicht aus der Haut, setzt sich mit seinem Sohn noch eine Stunde lang hin. Und der Sohn wird sich ein Leben lang daran erinnern, was sein Vater für ihn getan hat. In diesem Moment. Und der Herr schenkt es, dass der Sohn am anderen Morgen die beste Matheprüfung seines Lebens schreibt. Fritz sinkt an diesem Abend sehr müde in sein Bett neben seine schlafende Frau. Und plötzlich erlebt er eine große Freude, die in seinem Herzen hochkommt. Eine so große Freude, dass er eine halbe Stunde braucht, um einzuschlafen. Und er muss an Psalm 63 denken. Dort steht Psalm 63, Vers 4. Denn deine Güte ist besser als Leben. Was würde das schönste Leben, das reichste Leben bedeuten, wenn wir Gottes Güte nicht über uns hätten? Ich habe vor kurzem eine Kurzbiografie über einen deutschen Offizier aus der Gestapo, der im französischen Widerstand gegen die französischen Widerständler gekämpft hat, gehört. Und er hat gesagt, ich habe in Saus und Braus gelebt, 4 Jahre lang, von 1941 bis 1944. Ich habe viele französische Widerstandskämpfer getötet. Ich habe ihre Familien getötet zur Abschreckung. Ich habe die schönsten Frauen genossen, Champagner literweise genossen und Kaviar eimerweise genossen. 4 Jahre lang habe ich ein Leben genossen, wie andere es in 10 Leben nicht haben. Und dann ist er 1944 im Krieg gefallen. Aber der Psalmist kann sagen, deine Güte ist besser als Leben. Vielleicht denkst du dir auch das schönste Leben aus. Ja, Fritz Müller hätte es sicher schöner gehabt, wäre in Mallorca einfach an der Sonne gelegen oder durch Paris flaniert. Aber er kann an diesem Abend sagen, wo er all diesen Prüfungen widerstanden hat und sie bestanden hat, kann er in sein Bett sinken und ausrufen in Gedanken, deine Güte ist besser als Leben. Und es heißt weiter in diesem Psalm, Psalm 63, Vers 6, wie von Mark und Fett wird gesättigt werden meine Seele und mit jubelnden Lippen wird loben mein Mund, wenn ich deiner gedenk auf meinem Lager über dich sinne in den Nachtwachen. Denn du bist mir zur Hilfe gewesen und ich werde jubeln im Schatten deiner Flügel. Ein letztes Wort zu der Frage, was heißt es jetzt? Das Ausharren habe ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Lehrt Jakobus jetzt doch den Perfektionismus? Damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Perfektionismus ist eine Irrlehre. Es hat in der Kirchengeschichte immer wieder Bewegungen gegeben, die gesagt haben, wir müssen die jungen Menschen, am besten schon die Kinder und dann die Heranwachsenden, nur so streng erziehen, nur so trainieren, nur so trimmen, dass sie einfach Weltmeister werden im Glauben. Und unter Wesley gab es unter den Methodisten den Versuch, schon 3-4-Jährige nur ganz wenig Schlaf zu geben, dass sie gestählt, dass sie gehärtet werden und dann ganz gehorsame Kinder werden. Und die sind daran zerbrochen. Das funktioniert nicht. Wenn Paulus sagt, das Ausharren habe ein vollkommenes Werk, dann geschieht das nicht durch Selbstoptimierung. Da gibt es 1000 Seminare, 1000 gute Angebote, die mehr oder weniger funktionieren mit Selbstbeherrschung und Disziplin und entsprechendes psychologisches Training, aber das meint Jakobus hier nicht. Ich hoffe, dass wir ein bisschen verstanden haben, wie Fritz Müller funktionierte. Er wusste, ja, Prüfungen sind normal, aber er wusste auch, ich brauche Gottes Weisheit durch sein Wort. Ich brauche Gottes Hilfe, dass er mir Kraft gibt. Ich brauche das Wesen Jesu in mir, dass ich in den Prüfungen dann richtig reagiere und siegreich antworte und handle. Und das meint Jakobus hier, dass wir immer mehr lernen, in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und durch die Weisheit seines Wortes in den Prüfungen richtig zu reagieren. Und dass wir dann lernen, es funktioniert. Und das macht sogar Freude. Und der Effekt ist, dass wir darin wachsen, in diesem Widerstand. Wachstum im Glauben erleben. Und immer mehr merken, in Jesus habe ich alles, was ich brauche, um die Prüfung, die Gott mir sendet, sei es ein umgefallener Baum, sei es eine schöne Kollegin, sei es ein mürrischer Chef, sei es ein vorenthaltener Lohn durch nicht gewährte Beförderung, dass wenn ich das von Jesus annehme, dass ich dann wachse im Glauben. Und dass ich am Ende sagen kann, danke Herr für diese Prüfungen. Und das ist die Vollendung, die Jakobus meint. Nicht Perfektionismus aus uns selbst heraus, sondern dass wir lernen, in Jesus habe ich alles. Ich bin vollendet in ihm, weil er mir alle Sünden vergeben hat. Ich bin aber auch vollendet in ihm, weil ich in ihm einen vollkommenen Herrn habe, einen guten Hirten, der sein Schaf nicht überfordert, der uns nicht über die Maßen versucht, sondern wenn er Versuchungen, Prüfungen sendet, uns auch die Kraft gibt, sie zu bestehen. Philipper 4, damit wollen wir enden, die bekannten Verse aus Philipper 4. Philipper 4, Vers 6 und 7. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird euer Herz und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Wir brauchen seine Bewahrung, dass wir in solchen Prüfungen eben nicht ausrasten. Nicht anfangen, in unseren Gedanken sündige Szenarien durchzuspielen, denen wir dann anheimfallen. Der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Und dann kann Paulus aus dem Gefängnis den Philippern im weiteren Verlauf dieses Kapitels sagen, Vers 12 und 13, Philipper 4, Vers 12 und 13, ich weiß, sowohl erniedrigt zu sein, als ich weiß, Überfluss zu haben. In jedem und in allem bin ich unterwiesen. Bin ich eingeweiht. Reichtum ist eine große Versuchung, um übermütig zu werden, um Dummheiten zu machen mit dem Geld. Armut ist genauso eine Versuchung, um Kompromisse zu machen, um dann an Geld zu kommen auf unlautere Weise. Oder um anfangen zu hadern, eben wie die Empfänger des Jakobusbriefes. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Ich habe gelernt, Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt, in Jesus Christus. Je mehr wir uns in allem auf ihn werfen, umso mehr werden wir seine Vollkommenheit erleben. Vollkommenheit kommt nie aus uns. Vollkommenheit kommt immer aus Jesus. Aber wage es, wenn du angefochten wirst, ihn anzurufen, ihn um Weisheit zu bitten, bei ihm die Kraft zu bekommen, Versuchungen zu widerstehen. Und dann geschieht das, was Jakobus uns sagt. Wir werden uns freuen über mancherlei Prüfungen, weil wir die Bewährung unseres Glaubens erleben. Und je mehr wir ausharren, umso größer wird die Freude werden, weil wir merken, der Herr Jesus ist da. Er hilft uns. Und in diesem Bewusstsein werden wir seine Vollkommenheit erleben, wie er uns vollendet, wie er uns hilft. Wenn du Christus hast, dann hast du alles, was Gott zu schenken hat. Und je mehr wir verstehen, wie vollkommen er ist und wie vollkommen wir in ihm sind, desto mehr werden wir auch diese Prüfung, die Jakobus hier den Gläubigen schreibt, diese Juden in der Zerstreuung, die so ernüchtert waren von ihren ersten Glaubenserfahrungen, umso mehr werden wir dann lernen, in solchen Prüfungen zu bestehen. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfung fallt, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Möge der Herr Jesus schenken, dass wir ihn erleben als der, der bewirken kann, dass wir in ihm alles haben und in ihm keinen Mangel erleben müssen. Soll ich beten zum Abschluss? Wollen wir aufstehen zum Gebet? Und ich bete, und wer sich noch anschließen möchte, darf das gerne noch tun. Herr Jesus, wir lesen die Evangelien und wir erleben, wie oft die Jünger Zweifel haben, in Verlegenheit geraten, denken, dass es ganz anders laufen müsste. Und dieses Schema wiederholt sich auch bei vielen Menschen, die dann zum Glauben kamen im weiteren Verlauf. Wir lesen das in den Briefen, wir lesen das in den Sendschreiben und wir haben es heute auch im Jakobusbrief gelesen. Es gibt so viele Dinge, die wir als Gläubige, als Junggläubige besonders, aber auch wenn wir schon länger im Glauben sind, oft nicht verstehen, nicht annehmen wollen, denken, es müsste ganz anders kommen. Und wir wollen uns darauf besinnen, was du durch Jakobus gesagt hast, dass wir es als eine Freude achten sollen, wenn wir geprüft werden. Bitte hilf uns, dass wir diese Reaktion haben in unseren Herzen und nicht aufbrausen, nicht hadern, nicht mürrisch werden, nicht anklagen und schon gar nicht richten, sondern dass wir sanftmütig und demütig bleiben und in deine Schule gehen, bei dir lernen, Prüfungen von dir anzunehmen und dann erleben, wie gut du bist, wie stark du bist und wie liebevoll und sanftmütig und demütig du bist, um uns zu tragen, uns zu helfen und uns zum Sieg zu führen. Amen. Amen.